Da geht heute noch so ein bisschen weiter. Die Bedeutung des Sabbats nach der Jahrtausendwende. Manche werden sich gefragt haben, was soll das nun bedeuten, aber das werdet ihr gleich sehen. Ich möchte von einem Textwort ausgehen, das wir im Hesekiel finden. Fangen mit einem prophetischen Buch an, Hesekiel Kapitel 20. Die alten Adventisten werden wissen, welche Texte dort stehen, aber ich will ruhig einmal damit beginnen. Hesekiel Kapitel 20, die Verse 10 bis 12 möchte ich gerne mit euch lesen. Hesekiel Kapitel 20, die Verse 10 bis 12. Und als ich sie aus Ägyptenland geführt und in die Wüste gebracht hatte, gab ich ihnen meine Gebote und lehrte sie meine Gesetze, durch die der Mensch lebt, der sie hält. Ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen zwischen mir und ihnen, damit sie erkannten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Der Hesekiel gehörte zu den Gefangenen, die im Jahre 597, nachdem der Nebukadnezar Jerusalem erobert hatte, in die Gefangenschaft nach Babylon geführt wurden. Er war also ein Zeitgenosse von Daniel. Nur lebte er nicht am königlichen Hof, wie das Daniel geschehen ist, sondern er lebte mit den anderen Gefangenen in der Nähe von Babylon. Und hier hat ihm Gott auch einiges Wichtiges gesagt für die, die natürlich jetzt sich zurücksehnten nach ihrer Heimat, nach Jerusalem und nach dem Tempel. Für sie war es schwer, in der Ferne zu leben, und Hesekiel versucht im Auftrage Gottes, sie zu erinnern an den Zug durch die Wüste, sie zu erinnern, dass Gott, der Herr, ihnen die Gebote gegeben hat und auch den Sabbat. Was das Volk zusammengehalten hatte, dann war der Tempel, der errichtet wurde durch Salomo. Und nun hatten sie den Tempel nicht mehr. Sie konnten keine Opfer mehr bringen. Sie konnten nicht an den feierlichen und festlichen Gottesdiensten teilnehmen. Und deswegen erinnert der Herr durch den Hesekiel das Volk: Aber ihr habt ja die Sabbattage. Und diese Sabbattage, wie wir gelesen haben hier, die sind ein Zeichen zwischen euch und mir. Deutlich wird das nochmal in Vers 20 im gleichen Kapitel. Das Volk Israel hat auch damals schon seine Probleme mit der Beobachtung des Sabbattages gehabt. Und deshalb fordert jetzt durch den Hesekiel der Herr sie auf: Meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Zeichen seien zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Sie waren in der großen Gefahr in Ägypten und auch auf dem Wüstenzug, immer wieder an andere Götter zu denken und sie auch zu verehren. Und da sagt der Herr: Und der Sabbat, der soll euch immer erinnern, so wie es hier steht, dass ihr wisst, dass ich, der Herr, euer Gott bin. Im Alten Testament wissen wir, dass sehr viel Wert gelegt wird auf die Beobachtung dieses besonderen Tages. Ich denke jetzt an den 2. Mose und dort an das 31. Kapitel, Vers 16 und 17. Dort steht Ähnliches geschrieben, aber noch etwas verstärkt. 2. Mose Kapitel 31, und wenn man diese Zeilen liest, dann sollte man sich auch an die Umstände etwas erinnern, die damals ja eine Bedeutung nachher für das Volk hatten. Der Mose, der war zum, müsste ich euch jetzt fragen, wie oft war denn der Mose auf dem Sinai gewesen? Eine interessante Frage, wisst ihr das? Dann studiert mal zu Hause nach. Wie oft war er denn oben? Nicht nur einmal. Oh, es war ein hoher Aufstieg. Ich weiß nicht, wer von euch mal dort war. Man steigt mindestens 4 Stunden in die Höhe. Heute geht es zum Pfad. Oh, es gehen auch Treppen hoch. Ein Mönch hat die ja reingeschlagen. Ich weiß nicht, 2004 400 Stufen kannst du hochsteigen. Und wenn du da wieder runtersteigst und du kommst ins Tal, da läufst du immer noch so, als wenn du die Treppen bergab gehen würdest. Der hat sein ganzes Leben dazu verwandt, aber diese Treppen waren damals nicht da, als der Mose hochsteigen musste. Auch wenn du jetzt auf den Sinai steigst, dann ist es gut, wenn du rechtzeitig hochwanderst, möglichst um 4, 5 Uhr, dass du um 8 oder 9 oben bist, denn von oben scheint die Sonne sehr, sehr warm. Du hast einen weiten Blick. Und der Mose, ich will es euch verraten, der ist insgesamt, ihr könnt es mal nachkontrollieren, anhand der Texte, wann ist er raufgestiegen, wann ist er wieder runtergestiegen, 7 Mal. Aber das hier, das war jetzt das 5. Mal, dass er oben war. Er war hinaufgerufen worden zu Gott und dort oben bekam er die Weisungen, das könnt ihr in den Kapiteln vorher lesen, die Weisungen über den Bau des Heiligtums. Alles, was dazu gehörte, die einzelnen Geräte, das wurde dem Mose oben von Gott nahe gebracht und so sollte er das unten gestalten. Die Botschaft von den 10 Geboten, die hatte der Mose und das Volk ja schon vorher gehört. Da war kein Mensch oben auf dem Berg Sinai. Aber hier zum 5. Mal musste er hinauf und er blieb sehr lange oben. 40 Tage, 40 Nächte natürlich. Das sind fast 6 Wochen. Ist euch das klar? Weiß er nicht, wie lange ihr Urlaub macht. 2, 3 Wochen, 4 ist schon viel. 6 Wochen, eine lange Zeit. 6 Wochen. Und während dieser Zeit geschah unten, wo Mose auf dem Berge war, und auch diese Worte hier empfing, die wir gleich lesen werden, da geschah unten was sehr, sehr Trauriges. Das wusste aber der Mose noch gar nicht, als der oben mit dem Herrn sprach. Und was hat er ihm gesagt? Wir gucken hinein in Kapitel 31, Kapitel 31 und hier Vers 16 und 17 lese ich jetzt nur. Darum sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten. Steht da als ewigen Bund, Vers 17. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Das bekam der Mose noch einmal deutlich gesagt und dann empfing er nach Vers 18 ja, die 10 Gebotstafeln mit dem Finger Gottes geschrieben. Und mit diesen Tafeln, da ging Mose runter und auf halbem Wege, da hatte der Josua auf ihn gewartet, der durfte nicht bis ganz hoch und dann hörten sie ja das Geschrei. Und Gott hatte ihnen schon gesagt, was da unten geschieht. Und da hat der Mose noch Fürbitte eingelegt. Das wird alles geschildert in den nächsten Kapiteln. Hochinteressant zu lesen. Fürbitte eingelegt. Und als aber der Mose sah, wie die um das goldene Kalb tanzten, der Josua dachte, es ist ein Kriegsgeschrei. Da sagt der Mose dem Josua, das ist kein Geschrei vom Krieg, sondern dass die feiern da unten. Und als er sah, wie die feierten, dann nahm er die Steintafel dort, hat sie runtergeschmissen. Und deswegen musste er dann zum 17. Mal nochmal hoch und musste dann die Steintafel selbst mitbringen, die dann Gott beschrieben hat. Aber der Mose war zutiefst erschüttert. Das sind die Zusammenhänge, die wir hier finden. Und oben auf dem Berg sagte Gott zu dem Mose, das ist ein ewiges Zeichen zu einem ewigen Bund. Das heißt also, der Sabbat ist unveränderbar. Das hat der Mose gehört und das musste er nachher auch unten dem Volke übermitteln. Wir wissen dann, dass auch im neuen Bund der Sabbat eine Rolle spielte. Markus Kapitel 2, den Text kennt ihr, Vers 28. Jesus betont, dass er Herr über den Sabbat ist. Aber er ist nicht nur Herr über den Sabbat gewesen, sondern Lukas 4, Vers 16, auch ein bekannter Text, berichtet uns, dass Jesus nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging am Sabbattag. Jesus, unser Vorbild. Er hielt den Sabbat natürlich von Kindheit an und auch dann in späterer Zeit. Die Apostel, die haben es ihm nachgemacht. Sie kamen zusammen, kurzer Text zur Erinnerung, Apostelgeschichte 18,4, wo uns gezeigt wird, dass der Apostel Paulus an allen Sabbaten in die Synagoge ging und er belehrte nicht nur die Juden, steht in diesem Text, sondern auch die Heiden. Sabbat. Die Jünger wussten von einem Sonntag nichts. Der Sonntag ist bis zum Jahre 70 der Zerstörung Jerusalems nicht nachweisbar. Das Halten des Sonntags ist bis zum Jahre 70 nach Christi Geburt nicht zu belegen. Einwandfrei, weil es manche Christen gibt, die sagen, ja, nach der Auferstehung so. Nach der Auferstehung ist kein Sonntag gefeiert worden. Bis zum Jahre 70 nicht. Zeigt uns also, dass das Alte Testament und das Neue Testament immer wieder hinweist auf diesen großen Ruhetag, der uns bedeutsam dargestellt wird im vierten Gebot, 2. Mose 20, 8 bis 11. Ein Gedächtnistag an die Schöpfung. Und dieser Tag sollte ein besonderer, sollte ein heiliger Tag sein. Das ist das, was immer wieder uns begegnet aus den biblischen Texten heraus. Aber jetzt wird es für uns wieder interessant, denn wir werfen einen Blick in Daniel Kapitel 7 und hier lesen wir in dem bekannten Text Daniel Kapitel 7, Vers 25. Schon der Daniel. Das heißt also, im 6. vorchristlichen Jahrhundert gibt uns diesen Hinweis, den er empfangen hat, natürlich durch Gott. Und da steht in Vers 25, er, und er wird von einer Macht gesprochen, über der wir schon etwas gehört haben, über die wir etwas gehört haben, vier großen Tiere. Und dann wird von dem letzten, dem vierten Tier gesprochen, und da heißt es Vers 25, und der, der hier dargestellt wird, wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Sie werden in seine Hand gegeben werden, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Was ist das für eine Macht? Ja, es gibt natürlich manche, die sagen, das sehen so die Adventgläubigen, aber ich habe lange Zeit in der schönen, damals schönen Stadt Nürnberg gelebt. Wurde ja dann ganz zerstört, aber das blieb dann stehen, was ich euch jetzt schildern will. Und wenn ihr mal nach Nürnberg kommen solltet und die wieder aufgebaute Stadt besichtigt, dann werdet ihr am Rathaus vorbeigehen. Das Rathaus wurde gebaut im Jahre 1616. Damit wurde begonnen. 1623 war es dann beendet, das heißt also kurz vor Beginn des grausigen 30-jährigen Krieges. Und wenn er die zwei Portale besieht, die meisten Leute laufen ja da vorbei und gucken weiter nicht hin, aber bei diesen beiden Portalen habt ihr in Skulpturen das nachgearbeitet, was hier in Daniel 7 geschildert wird. Bei dem einen Tor auf der linken Seite, da seht ihr einen Löwenkopf, und auch so ein bisschen das Hinterteil. Und dann seht ihr die Figur eines Babyloniers, den Kopf und den Helm eines Babyloniers. Und auf der rechten Seite von diesem großen Eingangstor, da seht ihr den Bären, ganz exakt auch die drei Rippen nachgearbeitet, und den Kopf eines Persers. Also jeder Halbgebildete, der wird feststellen, dass das ein Perser ist, mit so einem Turban. Und am rechten Tor, da habt ihr dann links, ja, den Leoparden, tatsächlich mit vier Köpfen. Ein Kopf, der fiel ab durch einen Bombensplitter im Kriege. Den hat man aber jetzt wieder so dran gearbeitet, dass du das gar nicht mehr merkst. Und dahinter den Kopf mit Helm eines Griechen. Und dann auf der rechten Seite oben, da seht ihr dann dieses komische Tier, das sieht auch wirklich komisch aus. Mit den zehn Hörnern. Interessant ist jetzt, dass bei einem Horn, da seht ihr den Kopf mit einer Tiara. Wer ist denn das? Der Papst natürlich, das könnt ihr sehen, jeden Tag, jede Nacht könnt ihr da vorbeimarschieren. Die Leute wissen das meist gar nicht, was das bedeutet. Damit will ich euch nur sagen, es ist nicht unsere Idee, diese Auslegung, sondern das wussten die damals schon. Damals schon. Und hier wird geschrieben, also er wird sich unterstehen, die Festzeiten zu ändern. Nun haben wir natürlich sehr, sehr viele Unterlagen, aus denen hervorgeht, dass tatsächlich die Feier vom siebten Tag, vom Sabbat, auf den ersten Tag gelegt worden ist. Das Bekannteste ist natürlich die Entscheidung von Konstantin dem Großen im Jahre, kann man sich leicht merken, 321, im Jahre 321, der da anordnete, jetzt per Gesetz, der Dies Solis, das ist der Tag, den wir jetzt begehen in unserem großen christlichen Reich, obwohl er selbst noch gar nicht getauft war. Und dann hat man das bei dieser Synode zur Laodicea von Seiten der Kirchenväter voll akzeptiert. Jetzt ist nicht mehr der Sabbattag, sondern der Sonntag unser Feiertag, weil es mit dem Sabbat Komplikationen schon früher gegeben hat. Die Römer, die waren nicht so gut, auf die Juden zu sprechen. Und die Juden wurden verfolgt, steht sogar in der Apostelgeschichte drinnen. Und sie feierten ja den Sabbat. Und man hat die Christen dann leicht verwechselt mit den Juden, weil die anfangs ja auch den Sabbat gehalten haben. Und da gab es natürlich Christen, die sich dann so ein bisschen angepasst haben. Sie fanden dann auch entsprechende Erklärungen und sprachen dann vom achten Tag und Noah gerettet wurden acht und deswegen feiern wir den achten Tag. Also irgendwas wurde zusammen gemacht. Es gab aber immer noch stabile, die den Sabbat bewahrt haben. Aber der Konstantin gab diese Weisung, die Kirche hat sich daran gehalten und ich gebrauche jetzt ein Zitat, das gar nicht so alt ist, von dem Kardinal Faulhaber, der in einem Fastenhirtenbrief im Jahre 1950 Folgendes verkündigen ließ. Die Kirche hat im Namen dessen, der über den Sabbat Herr ist und Kraft ihrer Vollmacht zu binden und zu lösen, den Sabbat des alten Bundes, den letzten Tag der Woche, als Tag des Herrn aufgelöst und an die Stelle des Sabbats, den ersten Tag der Woche, den Sonntag, den Tag der Auferstehung Christi von den Toten, festgelegt. Das ist ein Wort von dem Kardinal Faulhaber, der schon längst verstorben ist, war damals in München zuständig. Der sagt das ganz klar, verändert wurde der Tag durch die Kirche. Aber jetzt ist etwas Interessantes feststellbar. Der Sonntag, den die katholische Kirche hielt, war anders als der Sonntag, den die Protestanten hielten. Und ihr werdet fragen, wieso? Die katholische Kirche betonte immer wieder, der Sabbat im Alten Testament war ein heiliger Tag. Und als einen solchen heiligen Tag sehen auch wir den Sonntag an. Luther, der hielt auch den Sonntag, natürlich. Aber der hat sich geäußert, um der Ordnung willen hat Gott es so geordnet, dass wir 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen sollen. Diese Ordnung ist auch heute noch gültig. Jetzt kommt das. Die Erwählung des Tages ist untergeordnet. Es könnte der Sabbat, der Sonntag oder irgendein anderer Tag sein. Der Sonntag ist also nicht heiliger als andere Tage, sondern wird durch mich geheiligt oder entheiligt, je nachdem, ob ich nach dem Wort Gottes handle oder nicht. Das ist interessant. Die Protestanten waren der Meinung, einen Tag von 7, den können wir uns aussuchen, und jetzt ist die alte Tradition eben auf den Sonntag verfallen, dann halt bei den Sonntag. Die Katholiken sagten, wir verlegen den Sabbat auf den Sonntag und sehen in ihm einen heiligen Tag. Das ist bis heute so geblieben. Ihr könnt euch mit Protestanten unterhalten, wenn sie etwas helle sind auf biblischem Gebiet oder nicht biblischem Gebiet. Das ist ein Wort aus dem Katechismus, aus dem großen Katechismus. Und wer diesen großen Katechismus kennt, der wird dann sagen, ja, wir können ja irgendeinen Tag halten, wir könnten auch den Sabbat halten, wir können den Montag halten. Das ist uns überlassen. Wichtig ist nur, dass wir einmal in der Woche zum Gottesdienst gehen, dass wir da an den Herrn im Himmel gedenken. Ihr seht, es gab auch damals schon gewisse Unterschiede unter den Reformatoren. Aber die Zeit ging weiter. Die Katholiken hielten ihren Sonntag, die Protestanten hielten ihren Sonntag. Es gab aber immer zu allen Zeiten kleinere Gruppen, einzelne vielleicht, die aus dem biblischen Text herausgelesen haben, 6 Tage sollst du arbeiten. Und der 7. Tag, das ist der Sabbattag, die vielleicht so schlau waren, dass sie in der Bibel zurückgingen bis auf den Zug durch die Wüste, wo ja am 7. Tag kein Manna gefallen ist. Und die Juden, die haben ganz gewissenhaft darauf geachtet, dass sich seit dieser Zeit nichts verändert hat im Laufe des Kalenders. Es gab solche Leute, die darüber nachgedacht haben. Aber es gab dann auch welche, die nicht nur nachdachten, sondern die darüber sprachen und die dann auch anfingen, den Sabbat zu halten. Das war im Jahre 1617 durch die Baptisten. Die Baptisten haben ja nun, waren ja die Wiedertäufe, haben ja die Taufe dann praktiziert, gab es ja auch Schwierigkeiten mit den Lutheranern. Und die kamen in England drüben, London, auf die Idee, in Wirklichkeit ist es doch so, dass in der Bibel steht, den Sabbat sollen wir halten und nicht den Sonntag. Und da entstanden die ersten Gruppen, die nun die Sabbatfeier also durchführten, praktizierten. Und im Jahre 1664 ist ein Mann namens Stephen Mumford nach Amerika gezogen. Dort waren ja die Baptisten weit verbreitet, schon alleine durch die Pilgerväter, die darüber gereist sind. Und da hat er die erste Baptisten, Siebentags-Baptisten-Gemeinde gegründet. Und daraufhin folgten dann sehr viele weitere. Und eigentlich durch diese Siebentags-Baptisten sind dann die Adventisten zur Zeit der Miller-Bewegung auf diesen Sabbat gestoßen. Die haben damals alle den Sonntag gefeiert, natürlich, der war ja üblich gewesen. Und da kamen sie darauf durch eine Dame, Rachel Preston, eine geborene Oaks. Die war eine Siebentags-Baptistin, die hatte eine Tochter. Und diese Tochter, die wurde versetzt nach Washington, aber nicht dort, wo jetzt der Clinton zu Hause ist, sondern New Hampshire. Und die hatte war Lehrerin, kriegte dort eine Stelle. Ihre Mutter zog nach dort und da war ja dann nur eine kleine Adventistenkapelle gewesen. Und diese Adventistenkapelle, die hatten nun Sonntag ihren Gottesdienst. Naja, weil keine andere Möglichkeit war, da ist nun diese nette Frau Preston, die ist dorthin. Und da war gerade Abendmahl. Und bei diesem Abendmahl hat der Prediger, der Friedrich Wähler, Adventistenprediger, aber noch keine Siebentags-Adventisten, der hat darauf hingewiesen, dass wir Gott treu sein sollen, wir sollen seine Gebote halten, ganz gewissenhaft. Und das hörte sie sich an. Und dann kam sie ins Gespräch mit diesem Prediger Wähler und sagte, sie haben eine schöne Predigt gehalten. War alles wunderbar, nur das, was sie da erzählt haben, es war richtig. Nur die Versammlung, die sie gehalten haben, die hätten sie einen Tag vorher halten müssen. War der ganz erschrocken. Da hat sie ihm klar gemacht. Das, was sie da gemacht haben, das war ja am 1. Tag der Woche. Und in der Heiligen Schrift steht, am 7. Tag soll man Gott gedenken, an die Schöpfung, soll man gewissenhaft achten auf seine Gebote. Na, der dachte darüber nach, legte das seiner kleinen Gemeinde vor, und es waren die ersten Adventisten, die nun den Sabbat gehalten haben. Nicht alle waren sofort dafür, ne? Die waren relativ frei, waren Farmer da, haben halt ihren Dienst entsprechend eingerichtet. Und da hielt die erste Adventisten Providenz-Sabbat. Und über andere noch, über einen Mann namens Trivel, kam das dann zu dem Kapitän Bates, den kennt ihr ja schon, der beschäftigt sich auch mit der Sabbatfrage. Und der kam wieder ins Gespräch mit Weiz, Bruder Weiz, der Schwester Weiz, die nach dem Sonntag, wusste nichts vom Sabbat. Und hat die Bibel gelesen, auch der William Miller, ganz gewissenhaft. Und trotzdem hat er diese Texte überlesen. Und Weiz haben sich dann entschieden, später bekamen sie dann die entsprechenden Hinweise vom Herrn. Und dadurch kam es allmählich, die Sabbatfeier in den Kreis der Adventgläubigen hinein. Natürlich, man hat, haben wir schon gehört, die ersten beiden Botschaften, von der Drei-Engels-Botschaft, hat man dann auch richtig begriffen. Bete den an, der gemacht hat Himmel und Erde. Und seit dieser Zeit hat man sich dann seit 1863 auch den offiziellen Namen gegeben. Man hat nicht nur uns Adventisten genannt, sondern Siebenten-Tags-Adventisten. Das sollte im Vordergrund stehen. Und seitdem halten wir ja den Sabbattag. Es gibt natürlich heute manche, die sagen, dass man den Sabbattag so herausgestellt hat früher. Den hat man nicht besonders herausgestellt, sondern der stellte sich von alleine heraus. Denn es war nicht einfach. Und die alten Geschwister unter uns, die werden sich daran erinnern, was es früher bedeutet hat, wo man 6 volle Tage gearbeitet hat. Arbeitszeit bis Sonnabend, abends um 19 Uhr waren die Läden auf, die Betriebe in Gang. Und wenn du jetzt Sabbat feiern wolltest und warst berufstätig, waren ja fast alle, dann war das das Problem. Merkte ich sogar, als ich in die Schule kam. 1933, und da ging mein Vater ganz würdig mit, war ein großer Mann, beeindruckte wohl den kleinen Lehrer da etwas, und der erklärte ihm, mein Vater, hier, mein Bube, kommt am Sonnabend nicht in die Schule. Der hatte sowas noch nie gehört. Und da hatte ich Sonnabend frei. Dritten Reich, auch nachher in der Hörenschule, war nicht einfach. In der Volksschule, da saß ein Bub von jüdischen Eltern da drinnen. Reiche Leute, waren wohlhabend, die hatten ein elegantes Café in der Eschenheimer Anlage, da am Eck, liegen aber die Bomben später drauf. Der ging auch in diese Schule, obwohl es eine Judenschule gehabt hat. Und von dem musste ich mir am Sonntagmorgen die Schulaufgaben holen. Und der Lehrer, der war ganz durcheinander, der Judenbub, sagt er, der kommt hier am Sonnabend, und der Christ, der will Sabbat feiern, was ist das? Ja, was ist das? War nicht so einfach. Er musste, wurde ich im Jahr 1937, wie alle da, die Buben, weiß nicht, ob du auch dabei warst, zu den Pimpfen geholt. Pimpfen. Und da war der Dienst am Sonnabendnachmittag. Wir machten sie Sport, tanzten da auf der Wiese rum und so. Und meine Eltern, aber das war noch kontrolliert. Da kam dann einer, warum warst du nicht da? Na, ich habe eine gute Ausrede gehabt. Ich sage, weißt du, wir sind jeden Sonnabend fort. Wir sind jeden Sonnabend gar nicht da. Und das konnte ich mit gutem Gewissen sagen. Denn in Frankfurt ging man vormittags zum Gottesdienst und nachmittags gingen die Adventisten spazieren. Und da geht die Anlage, war früher der Wall, Verteidigungswall, die Mauer um die Stadt herum. Schön mit dem Teichen da und die Schwäne und so. Und ich musste den weißen Matrosenanzug anziehen, so im Sommer. Und dann haben meine Mutter mich an der Hand und die hat ihre Freundin eingeladen. Mein Vater war ja meist predigen irgendwo anders. Und dann zog man da so um die Anlage herum. Das ging schon die Stunden, das war dann abends, bis wir zurückkehrtest. Unterwegs hast du dann andere Geschwister gefunden, wurde sie auf die Bank gesetzt und wurde dann, manchmal war es ein bisschen langweilig, aber ich habe es überstanden, ganz artig überstanden, schimpf auch heute nicht darüber. Manche Jugendliche und Kinder schimpfen auf ihre Eltern, wie sie da unter Zwang gesetzt wurden. Ja, ich sagte, das ist ein heiliger Tag, ich durfte auch mit meinen Nachbarsbuben da nicht spielen, das durfte ich nicht machen, ich kriegte auch, bin ich heute auch nicht böse,
Kriegte auch unterwegs, da stand so ein Eismann mit so einem Wagen da, wollten wir aber vorbei, ich wurde so eng an meine Mutter gezogen, Eis gab's nicht, wir geben kein Geld aus, man ist sogar noch immer mit der Straßenbahn gefahren, hat gesagt, wir laufen zu Fuß, eine halbe Stunde, eine Stunde, und das Geld, was wir dafür hätten gebraucht, das geben wir in die Gaben, Missionsgaben, so kenne ich das als Bub, ich habe mich nicht geärgert, ich ärgere mich ja heute nicht darüber. Ich bin das so gewohnt gewesen, aber den fünften General, der da immer kam, dem sagte ich, wir sind immer fort. Natürlich war ich richtig, wir waren fort, ich war nicht zu Hause, wir pilgerten immer um die. Ich will euch nur sagen, das war nicht einfach. Und ich will euch auch sagen, in den Jugendstunden, das lief ganz anders als heute, denn die, die dann ins Berufsleben so mit 14, 15 dann eingetreten, hatten ja alle ihre Probleme mit diesem Sabbattag. Da musstest du erst einmal einen Chef finden, der Verständnis hatte dafür. Die anderen, die waren ruppig, gibt's nicht, mussten eine andere Stelle suchen. Hier, als ich durch Bad Lauterberg fuhr, erinnerte mich, ich mich an eine tüchtige Schwester. Es gibt's auch heute noch, manche Schwestern, die haben so eine Begabung, Menschen anzusprechen. Die konnte das wahrscheinlich noch besser als ich, denn wenn die beim Arzt im Wartezimmer saß oder wo, die auf der Post oder wo, die ins Gerede kam, da hat die Leute angesprochen, ach, feine Art. Und wir hatten da Bibelstunde gehabt, jede Woche, aus dem Jahr 1950, 51, und da hatte die immer neue Leute dabei mitgebracht. Elegante Leute, haben eine schöne Sängerin da, schöne Sängerin, die war ein bisschen traurig, da war wohl der Mann weggelaufen und war so betrübt und da war die aufgeschlossen für Gottes Wort. Aber das hakte bei ihr am Sabbat, da musste die auftreten, kann ich nicht. Uhrmacher kam, würde gerne, aber ich krieg von meinem Chef nicht frei. Und der Sohn dieser Schwester hatte seine Mittelschule beendet und der Vater war gefallen im Kriege. Und er hat einen Onkel gehabt, der war in Gelsenkirchen bei einem Bergwerk. Und dort hatte er, es war damals schwer für diesen Neffen, eine Stelle schon frei. Aber dann kriegt er Bescheid, der fragte an, vorsichtig, der Onkel, der war nicht in der Gemeinde. Nee, Sabbat frei gibt's da nicht. Als ich eines Tages dahin kam, da saß er ganz traurig da. Und da sagte er mir, was soll ich denn machen? Mein Onkel schimpft, wenn ich die Stelle nicht annehme. Ach, sagt er, ich lerne 3 Jahre, da muss ich taufen lassen, war noch nicht getauft. Ich lerne erst mal 3 Jahre und dann kann ich ja selbst entscheiden. Ich sage, wenn du jetzt schon so matt und schwach bist und du besuchst 3 Jahre lang keinen Gottesdienst am Sabbat und hörst nicht Gottes Wort, will ich mal sehen, wie du in 3 Jahren denkst. Denkst du gar nicht mehr daran. Jetzt hat er sich überlegt und dann hat er tatsächlich schweren Herzens seinem Onkel abgeschrieben und er kriegt einen Brief zurück, sagt er, den lese ich kein zweites Mal, aber Gott hat ihm eine Stelle verschafft. Chefin war eine Dame, ließ sich bereden und die sagt, gut, und eine Auflage, musst jeden Sonntagmorgen musst du zum Postamt laufen und dort vom Postfach die Post mir in meine Wohnung, eine schöne Villa in meine Wohnung bringen. Das war alles. Und da hat er ausgelernt, 3 Jahre, hat keine Schwierigkeit. Und da hat er begriffen, und das haben viele, viele andere begriffen. Gott hat mir geholfen. Und die Leute, die dann in die Gemeinde kamen, muss ich ehrlich sagen, das waren stabile. Wenn du die Leute in den Vorträgen hattest, ach, da hast du das prophetische Wort gepredigt, Bruder Schulz, saßen auch Männer drinnen, nicht nur ältere Damen, sondern auch Männer. Und die waren gepackt. Und die hatten alle eine Stelle. Und die Stelle aufzugeben, das war nicht einfach. Jetzt könnte ich viel erzählen, will ich nicht. Ich weiß nur von meinem Schwager, der Vater war. Das war der Idealberuf der Bogenfrier. Lokführer, der vorne schwere Lok 01. Weiß nicht, wer sich fachlich da so auskennt. Die Schnellzüge und die Fernschnellzüge, das war wunderbar. Und der hörte die Botschaft. Na, er war vielleicht so ein bisschen, aber er hat eine stabile Frau gehabt. Er hat ihn geschoben. Er ging zu seinem Chef, da sagt er, Sie sind doch Beamte, wie stellen Sie sich das vor? Sie fahren den D-Zug bis nach Hof. Da fahren Sie Freitag hin, Sonnabend sollen Sie wieder zurück, müssen übernachten im Übernachtungsheim der Bahnbeamten. Ja, und meinen Sie, Sie können dann Ferientag einrichten, dann müssen wir noch einen zweiten mitfahren lassen, der dann den nächsten Zug wieder einbringt und wann kommen Sie am Sonntag alleine? Das geht nicht, sagte der. Ja, und er war schon ganz matt und seine Frau schob ihn, jetzt geh wieder hin. Dann ging er wieder hin, ging er offensichtlich dem Vorgesetzten auf die Nerven. Tja, und was geschah? Der wurde noch befördert. Von der Oberlokführer ins Ausbildungs-BW stationiert. Da musste er die angehenden Lokführer in Heizeda schulen. Und eine Auflage hatte er, die war natürlich ein bisschen schwierig. Er musste Tag und Nacht, außer dem Sabbat, bereitstehen, wenn irgendeiner ausfiel. Er kriegte sogar ein Telefon, hatte nicht jeder damals zu Hause installiert. Und dann kam hin und wieder ein Anruf, auch abends um 10 Uhr, um 12 Uhr, der ist krank geworden, das hat er gemacht. Das Opfer musste er bringen. Aber er war dankbar und sagte, liebe Gott, hat mich geholfen. Alle, die damals sich entschieden, waren stabile Leute. Heute ist ja vieles anders. Keine Schule mehr, die Kinder haben gar keine Probleme mehr, und die wachsen so rein, die werden getauft, werden oft gar nicht unterrichtet. Höchstens ein, zwei Stunden, da falle ich heute um, wenn ich das so höre. Weil man sagt, du weißt ja schon, also in Wirklichkeit wissen die gar nichts. Und dann kommen die Probleme, und die Probleme, muss ich euch sagen, die werden sich langsam anmelden. Denn heute gibt es die Einzelne schon, die hätte ich auch in Darmstadt. Die Banken machen zum Teil auf am Sonnabend. Und was geht jetzt los? Ich kann nicht. Warum? Früher wusste jeder im Betrieb, dass ein Siebentagsadventist unter ihnen kam. Warum? Unter ihnen war. Warum? Weil der am Sabbat nicht zum Dienst erschien. Du brauchst gar nichts sagen, was sie gar nicht äußern, aber jeder wusste genau Bescheid. Heute gibt es viele Adventgläubige, die irgendwo verteilt sind in ihrem Betrieb. Weiß kein Mensch, dass die Siebentagsadventisten sind, weil sie sich bewegen wie die. Also ich nehme euch alle aus, die ihr heute da seid. Aber weil sie sich bewegen wie die anderen, höchstens, dass sie keine Zigarette rauchen, nicht mal trinken und so, das machen sie nicht. Aber sonst wird da sich nicht geäußert. Jetzt muss ich aber weitergehen im Thema, denn jetzt kommen wir auf Offenbarung 13. Offenbarung Kapitel 13, ich lese, das kennen wir jetzt schon so ein bisschen im ersten Teil, aber ich lese jetzt, ich sehe, die Zeit geht schnell zu Ende, wir sind da bald Schluss. Offenbarung Kapitel 13 und hier die Verse zuerst mal 11 und 12. 11 und 12, und da heißt es, und ich sah ein zweites Tier aufsteigen von der Erde, das hatte zwei Hörner gleich wie ein Lamm, und redete wie ein Drache. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbeten das erste Tier, dessen tödliche Wunde heil geworden ist. Das Tier, das aus der Erde kam, wie ein Lamm, aber es redete dann wie ein Drache. In unserer Erkenntnis, biblischen Erkenntnis, ist das erste Tier Rom in Vers 1 und das zweite die Vereinigten Staaten von Amerika, die nicht durch kriegerische Auseinandersetzungen großer Art sich entwickelt haben, sondern auf ganz langsame Weise. Und das waren eigentlich die, die von England in die Freiheit sich retteten. Sie wollten keinen Papst, sie wollten keinen König, und da haben die sich angesiedelt, aber sie haben sich im Laufe der Zeit verändert. Sie haben sich deutlich verändert. Und da steht jetzt in Vers 16 und 17, und es macht dieses Tier, dass sie allesamt die Kleinen und Großen, die Reichen und die Armen und die Frauen, die Knechte, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier wird jetzt gesprochen von dem Mahlzeichen, dem Zeichen des Tieres im Gegensatz zu dem Zeichen Gottes. Was war das Zeichen Gottes? Steht sogar extra da, hat er Gott dem Mose nahegelegt. Es ist das ewige Zeichen. Und das Mahlzeichen des Tieres, haben wir ja vorhin schon gehört, nichts anderes als der Sonntag. Und jetzt schreibt darüber E.G. Weidt Folgendes im großen Kampf auf Seite 445. Da steht geschrieben, wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten in den Lehrpunkten, die sie gemeinsam haben, vereinigen und den Staat beeinflussen, dass er ihre Verordnungen durchsetze und ihre Satzungen unterstütze, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben. Und die Verhängung von Strafen wird die unausbleibliche Folge sein. Das schrieb sie vor 100 Jahren etwa. Vor 100 Jahren. Und jetzt wissen wir, seit einer Anzahl von Monaten, dass in Amerika die größte Kirche die römisch-katholische jetzt ist. Baptisten zerfallen in so einige extra Vereinigungen da, aber die größte Kirche organisatorisch jetzt ist die römisch-katholische. Und die römisch-katholische Kirche, die gewinnt langsam an Macht. Und interessant ist, was wir hier lesen können im Großen Kampf, in diesem Blick, den E.G. Weidt hatte, über die Entwicklung. Denn die Entwicklung geht weiter und die hat uns in Erstaunen versetzt, als im Jahre 1998 der Papst eine Enzyklika herausgab, die sehr, sehr dick ist, sehr, sehr dick, und zwar über den Dies Domini, den Tag des Herrn. Apostolisches Schreiben seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. An die Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und die Gläubigen über die Heiligung, für die Heiligung des Sonntags. Dickes Buch, hochinteressant zu lesen, denn der Papst geht nach der Einleitung im ersten Teil über auf den Sabbat. Der redet hier über den Sabbat. Man könnte meinen, fast der ist Siebentagsadventist. Du kannst alles unterstreichen, was der da schreibt. Und es geht ihm hauptsächlich, ich kann euch nicht alles lesen, sind wir heute Abend fertig, es geht ihm hauptsächlich um die Heiligung. Die Heiligung. Spricht von der Sieben-Tage-Schöpfung, der Sechs-Tage-Schöpfung, ein Sabbattag, und dieser Sabbat war gesegnet und geheiligt. Ich lese euch einige Sätze vor. Der Tag der Ruhe ist der Sabbat, also vor allem deshalb, weil er von Gott gesegnete, der gesegnete und geheiligte Tag ist. Das heißt, getrennt von den anderen Tagen, um unter allen der Tag des Herrn zu sein, sagt er über den Sabbat. Wir können das voll unterstreichen, habe ich auch unterstrichen in diesem Platz. Aber dann kommt auf einmal ein Satz, und wenn du als Adventist den liest, dann fällst du bald um, denn alles geht um den Sabbat. Und plötzlich steht da, wegen dieser wesentlichen Abhängigkeit des, wer sagt allerdings des dritten Gebotes, vom Gedächtnis der Heilswerke, das heißt also Schöpfung und Heil Gottes, haben, und jetzt steht da, die Christen, als sie die Eigentümlichkeit der von Christus eröffneten neuen und endgültigen Zeit wahrnahmen, den ersten Tag nach dem Sabbat zum Feiertag bestimmt. Er sagt noch nicht mal von sich aus, habe ich oder mein Vorfahre da, sondern sagt auch nicht von Petrus etwas, sondern er sagt, habe die Christen den Sabbat anstelle des Sabbats den ersten Tag zum Feiertag bestimmt. Und ganz unten steht noch, vom Sabbat geht man über zum ersten Tag nach dem Sabbat, vom siebten Tag auf den ersten Tag. Der Dies Domini wird zum Dies Christi. Das ist eine ganz einfache Argumentation, das ist alles. Was hier drin geschrieben steht, von der Veränderung der Heiligkeit des Sabbattages auf den Sonntag, und der Rest, der geht nur noch mit Selbstverständlichkeit über den Sonntag. Aber das Interessante dabei ist jetzt, dass er diesen Sonntag wieder herausstellen will als Heiligen Tag. Er schreibt unter anderem, die Christen, die wissen das gar nicht mehr richtig, die gehen zwar zur Messe und dann machen sie alles Mögliche, aber das sollte nicht sein. Dieser Sonntag sollte ein heiliger Tag sein. Das heißt, er übernimmt den Sabbat der Juden, aber legt ihn auf den Sonntag. Und nun haben wir ja das Zitat von E.G. Weidt gehört. Nun ist es sehr interessant zu beobachten, wie sich die anderen darauf einstellen. Ich habe jetzt, ganz kurz lese ich euch noch vor, die gemeinsame Erklärung, und zwar der evangelischen Kirche in Deutschland und der römisch-katholischen Bischofskonferenz in Deutschland. Die beiden haben sich zusammengetan und sagen, zu den Aufgaben der gesetzgebenden Organe gehört es, den Schutz des Sonntags im Sinne der Verfassung entschieden zu sichern. Dies gilt für die Kommunen und für die Länder, aber auch für den Bund und zunehmend auch für die europäische Ebene. Nur großflächige Regelungen zum Sonntagsschutz werden der kulturprägende Bedeutung des Sonntags gerecht. Die Ladenöffnungszeiten sind so zu gestalten, dass der Schutz des Sonntags durch das Grundgesetz gewährleistet bleibt. Der Missachtung der rechten Regelung zum Schutz des Sonntags muss energisch entgegengetreten werden. Wer die geltenden Regelungen zu umgehen versucht oder offen zu ihrem Bruch aufruft, untergräbt die Grundlagen der gesamten Rechtsordnung. Und das haben die jetzt weitergereicht, diese beiden Kirchen, an die Staatsorgane. Und ihr habt in den Zeitungen ja schon gelesen, dass manche Landräte sich sofort dieser kirchlichen und päpstlichen Entscheidung angeschlossen haben. Wir wollen sehen, dass alle Geschäfte zubleiben. Wir wollen dafür sorgen, dass hier im Text finden wir ja in Offenbarung Kapitel 13, dass es einmal so wiederkommen wird, dass es Existenzschwierigkeiten geben wird für die, die den Sabbat heilig halten wollen. Der Sabbat wird einmal entscheidend werden. Es wird so sein, großer Kampf, Seite 449, doch wenn die Sonntagsfeier durch Gesetze eingeführt und die Welt über die Verpflichtungen gegen den wahren Sabbat aufgeklärt werden wird, dann werden alle, die Gottes Gebot übertreten, um einer Verordnung nachzukommen, die keine höhere Autorität als die Roms hat, dadurch das Papsttum mehr ehren als Gott. Und was wir im Text lesen, wird für uns bedeuten, dass es Schwierigkeiten geben wird. Und in der Wirtschaft wisst ihr ja, dass viele schon dabei sind, wieder die Arbeitszeit zu verlängern oder vielleicht 4 Tage Woche, aber die wird geschoben durch die Woche durch, sodass auch mal der Sonnabend Arbeitstag wird und weh denen, die dann da nicht mitziehen wollen. Wer hat heute noch die Energie und die Kraft zu sagen, am heiligen Tag der Ruhe arbeite ich nicht, denn das ist der Tag des Herrn. Und deswegen dürfen wir wissen, dass E.G. Weidt damals schon darauf hingewiesen hat, dass dieser Sabbat zum Test werden wird. Und wer dann weiter am Sonntag festhält und den Sabbat ignoriert, der trägt dann dieses Mahlzeichen an sich. Jetzt ist es noch nicht so weit. Aber wir sehen die Entwicklung und deswegen studiert alles, was so abläuft und was er liest in den Zeitungen und studiert, was hier drinnen geschrieben steht, dass man sich jetzt schon darauf einstellt und deswegen habe ich betont, der Sabbat in diesem bereits begonnenen neuen Jahrtausend. Es kann und es wird schwierig werden. Und das bedeutet für uns, dass wir eng verbunden bleiben mit Gott, unserem Herrn, und sollten wissen, dass er seine Hände über uns hält. Und wenn wir ihm treu sind, wird uns immer wieder Wege zeigen, die wir gehen können, dass wir einmal, wie es der Jesaja sagt, Kapitel 66, dass wir einmal, weiß ich nicht, ob da die Zeit aufhört oder weitergeht, aber im Text steht, dann werden sie sich versammeln, Monat für Monat und Sabbat für Sabbat, um anzubeten. Möge Gott uns allen helfen, die wir hier zusammen sind, dass wir zu denen zählen, die einmal teilhaben dürfen an dieser Sabbatfeier, nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel. Und deswegen sollten wir nicht vergessen, was in Hesekiel Kapitel 20 steht, Vers 20.
haltet meine Sabbate. Denn sie sind ein Zeichen, damit ihr wisst, dass ich der Herr, euer Gott bin. Amen.